Willkommen zurück zu einer neuen Show von Women's Strength Society. Und heute haben wir einen Gast bei uns, Mirella. Sie ist Coach für Bodybuilding, aber auch für ganz normale Menschen, die einfach so in Shape kommen wollen. Sie hat sehr viele Bühnenerfahrungen als Bodybuilderin, hat auch so 1000 anderen Sachen davor gemacht. Darüber werden wir auch auf jeden Fall reden. Ich bin super neugierig, was wir da heute alles besprechen werden. Wie geht's dir heute?
Ich bin auch neugierig. Danke, mir geht's super.
Ja, cool. Habe ich irgendwas vergessen oder müssen die Leute irgendwas wissen über dich?
Das war eine grobe Zusammenfassung, ganz gut. Ja, Bodybuilding, Posing, Lifestyle-Coaching. Aber ich glaube, du wirst wahrscheinlich eh einiges fragen. Vielleicht kommt ja noch was dazu.
Ja, absolut. Ich möchte gerne mit dem Posing anfangen. Mhm. Und zwar, weil ich finde es sehr interessant, du hast ja eben so einen Posing-Kurs für Leute, die nicht auf die Bühne gehen. Und ich finde es super interessant, weil man denkt, ja, Posing ist halt wirklich nur für Bodybuilder. Und außerhalb davon hat es nicht wirklich so einen Grund für sich. Mhm. Aber ich merke es einfach so bei uns im Coaching mit den Frauen, die lernen so zu posen, sich anders hinzustellen, dass es was macht mit denen. Mhm. Und ich habe auch so einen komplett anderen Background als Bodybuilding. Und für mich war auch so definitiv ein Aspekt, diese Verbindung mit dem eigenen Körper, Bewegungen, die nicht einfach so linear sind und wo es darum geht, viel Gewicht zu stemmen. Und deswegen, als ich gesehen habe, dass du das machst, fand ich super interessant und ich würde gerne wissen, so wie es dazu kam, erstmal und wie es läuft. Mhm.
Ja. Du hast vollkommen recht. Also es hat sich so ergeben bei mir. Ich habe mir nicht gedacht, hey, ich möchte das mal anbieten, sondern dadurch, dass ich meine Athletinnen im Posing gecoacht habe und dann natürlich andere Leute zu mir gekommen sind, die Wettkampfambitionen hatten, ist mir aufgefallen, dass, wie du sagst, es macht was mit ihnen. Mhm. Also was ich oft gehört habe, war im Nachhinein, boah, das war so toll und das fühlt sich gut an. Oder im Nachhinein, wenn sie Bilder von sich gesehen haben, wow, ich kann so und so aussehen. Also es macht was mit ihnen im Sinne von, sie sehen sich aus einem anderen Winkel irgendwie. Oder sie erkennen dann besser das Training, was ich mache und so, dass das wirkt. Ja, ich sehe muskulöser aus, als wenn man sich einfach nur so hinstellt. Ja. Das ist mal das eine. Das heißt, es ist ein riesen Confidence-Boost für viele. Und manche sehen das so, ja, wozu soll ich mich präsentieren, so irgendwie. Finde ich gar nicht, weil vor allem, wenn man so ein bisschen ein Lack of Confidence hat, ist das natürlich eine super Sache. Mhm. Und auf der anderen Seite ist das Körpergefühl verändert sich. Mhm. Und das spiegelt sich dann im Training wieder sehr gut. Und das merkt man, dass das dann Hand in Hand spielt. Mhm. Wenn du besser im Posing wirst, kannst du Übungen vielleicht besser ausführen, du spürst den Muskel besser, du kannst ihn besser ansteuern und andersrum. Mhm. Und viele denken, also sie kommen zu mir und wir machen ein bisschen Posing und sie denken, sie müssen die ganze Zeit alles anspannen. Und gerade bei der Front Relaxed oder bei diesem Lat Spread oder so funktioniert das gar nicht. Mhm. Du kannst nicht einfach alles anspannen und dann poppt der Muskel raus. Das geht so nicht. Und dann müssen sie teilweise ein bisschen locker lassen. Sie müssen lernen, Bewegungen zu machen, die sie sonst im Alltag oder im Training nie gemacht haben. Und das hat einen wahnsinnigen positiven Effekt auf das Training.
Ja, also ich bin ziemlich unerfahren mit Posing, aber die paar Male, wo ich das ausprobiert habe, merke ich auch immer, wie gut das ist, so ein super Spiegel, um zu sehen, wo man ein bisschen so eingeschränkt ist oder wie du meintest, was kann man gut ansteuern oder was nicht. Ich finde es super interessant, dass du sagst, dass es so eine gute Ergänzung zum Training ist. Die Leute, die zu dir kommen, sind die da auch so zwangsläufig bei dir im Coaching, was das Training angeht? Oder ist es auch so komplett getrennt?
Mittlerweile getrennt. Es hat alles angefangen, dass ich so in meinem kleinen Kreis das angeboten habe, weil ich vor allem bei den Wettkampf, also bei den Leuten, die einen Wettkampf machen wollten, habe ich das schon inkludiert im Coaching, weil mir das wichtig war, dass das Posing dann gut ist. Ja. Deswegen habe ich sehr viel Zeit am Anfang da reingesteckt, wie gesagt, im Preis inkludiert. Und dann hat sich das so ergeben, auch durch das Posten und so weiter, hat das ein bisschen Anklang gefunden. Und was dann kam, war, dass ich Nachrichten bekommen habe von Leuten, die gesagt haben, ich würde das gerne ausprobieren, aber ich traue mich nicht, mit den anderen, die schon so gut aussehen, daneben zu stehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich biete das dann extra mal an für Leute, die keine Wettkampfambitionen haben, damit sie sich nicht unwohl fühlen müssen mit den Athleten da im Raum zu stehen und sich denken, ich habe überhaupt keine Muskulatur.
Ja.
Und so hat das dann eben den Lauf genommen.
Ja, und sind es aber alle Leute, die schon am Trainieren sind? Oder gibt es auch Leute, die nichts mit Krafttraining zu tun haben? Und
ja, hatte ich auch schon. Also zumindest andere Sportarten. Also ich hatte zum Beispiel Powerlifterinnen, oder Tänzerinnen, teilweise manchmal selten, aber auch Leute, die gar nichts damit zu tun haben, also gar keinen Sport, aber sie fanden das einfach interessant, das mal auszuprobieren.
Cool.
Ja,
ja, sehr interessant. Und wie ist das? Hast du dann Leute, die zum Beispiel das machen und entwickeln dann so einen Geschmack dafür und denken so, hey, eigentlich... Ja,
ganz oft.
Ja, okay. Ja,
das ist ganz typisch, da leckt man irgendwie Blut.
Aha.
Und vor allem, wenn man sieht, wie man dann aussehen kann, wie man sich präsentieren kann, was es eben mit einem macht, dass es sich gut anfühlt, dann ist es so, okay, ja, wenn ich da vielleicht noch ein bisschen was reinstecke an Training und Posing selber, dann kann ja noch mehr draus werden und dann... Ja.
Und sind das Leute, die dann tatsächlich auch auf die Bühne gehen oder ist es einfach mehr, dass die das Ganze ein bisschen ernster nehmen, aber ohne den Schritt zu wagen?
Beides. Was ich auch hatte, war, dass zum Beispiel Lifestyle-Klienten das gesehen haben und auch ein Posing machen wollten und dann ins Coaching für Wettkämpfe gekommen sind. Das ist zum Beispiel bei meiner langjährigen Klientin und Athletin Kattel der Fall. Die hat eigentlich als Lifestyle-Klientin angefangen vor fast 4 Jahren oder so und wollte nur ein bisschen in Shape kommen, ein bisschen abnehmen. Und dann hat sie so, dadurch, dass man ja bei mir auch Formfotos machen soll und ich gerne eine Doppelbizeps-Pose haben möchte, weil man da die Muskulatur besser sehen kann. Also ich lasse die Leute bei mir von vorne in der Doppelbizeps-Position stehen und von hinten meistens locker, weil man da den Fettabbau so man hinten so besser erkennen kann und von vorne eben die Schulter und den Bizeps, den Lat, wenn da was dazukommt, dann sieht man das besser, als wenn man nur locker dasteht.
Ja.
Das war mir wichtig. Das heißt, sie hören schon von Anfang an, dass sie so und so stehen müssen und lernen halt diese Posen dann schon relativ schnell. Und wenn dann so Interesse für mehr besteht, dann ja.
Dann zack, bumm.
Genau.
Los geht's. Cool. Du hast was ziemlich Interessantes gesagt. Und zwar, dass viele Leute kommen einfach, weil die ein bisschen so abnehmen wollen und so sich besser fühlen wollen in dem Körper. In deiner Erfahrung, wie lange brauchen die Leute, um zu dem Punkt zu kommen, zu verstehen, so hey, was ich mache, beziehungsweise was mich zu meinem Zielen bringen wird, ist so eine Art von Bodybuilding, wenn man das so sagen kann.
Ja, ich weiß, was du meinst, weil sehr viele sehen das sehr stark getrennt.
Absolut.
Ja. Und ich höre dann so Sachen bei den Erstgesprächen, du, ich will keinen Wettkampf machen, ich will kein Bodybuilding machen.
Es geht nicht um so einen Sixpack oder sowas.
Ja, ja, genau. Ich will einfach nur ein bisschen in Shape kommen, ein bisschen fester werden, ein bisschen straffer werden. Und da ist es, da fange ich dann meistens an. Fester und straffer bedeutet Hypotrophie-Training, bedeutet Bodybuilding im Endeffekt.
Ja.
Du wirst nicht anders trainieren als meine Athletin, vielleicht nicht so häufig in der Woche. Das wird sich wahrscheinlich ändern. Wenn du sagst, ich kann nur 3-mal trainieren, dann wirst du keine 6-mal bei mir trainieren. Ja. Ja? Aber das Training an sich wird eigentlich gleich aufgebaut. Und das schaut dann gleich aus.
Ja.
Nur, dass sie vielleicht dann schon ein bisschen weiter ist und wir erst ein paar Sachen lernen müssen und so. Aber an sich wirst du genauso trainieren wie die anderen. Und das versuche ich ihnen gleich am Anfang mal klarzumachen, dass da überhaupt keine Trennung stattfindet. es ist wirklich sehr komisch, weil viele sagen dann ja, sie haben irgendwie Angst, dass das alles so schnell gehen wird und dass sie dann mittendrin stehen und plötzlich irrsinnig breit sind oder solche Sachen. Aber ich glaube, das kennt jeder Coach, diese Aussagen. Ja, und dann sehen sie es, glaube ich, eh schon nach den ersten ein, zwei Monaten, da passiert nicht so viel.
Die Gefahr ist nicht so groß, genau, dass man plötzlich so super breit wird.
Genau, ja, und vielleicht nach 3 Monaten ist noch immer nicht das da, was sie eigentlich gedacht haben, dass dann da ist in 3 Monaten an Muskeln zum Beispiel. Fettabbau kann ja natürlich schneller funktionieren, aber Muskulatur, vor allem wenn man ja so Startschwierigkeiten hat mit Sachen erst erlernen und Technik und häufig genug trainieren und bis zum Muskelversagen trainieren, all solche Sachen brauchen Zeit. Ich hatte mal einen Klienten, der dachte, der wäre in 3 Monaten fertig und ist jetzt bei mir schon 2 Jahre. Cool. Und sieht erst jetzt, wie viel er da reinstecken muss als Vater, passiert, als Unternehmer, der nur 3-mal die Woche trainieren gehen kann, solche Sachen. Ja? Dann ist das nicht in 3 Monaten erledigt.
Ja. Was ist so im Schnitt so die Trainingsfrequenz von den Leuten, die du betreust? So, was du empfiehlst, wenn die Leute sagen, so hey, ich will in Form kommen. Es geht vielleicht nicht um so einen Sixpack, aber es soll trotzdem so gute Ergebnisse sein.
Ich lasse sie zuerst einmal antworten mit, wie oft kannst du oder möchtest du trainieren? Und dann sagen sie meistens zwischen 2- und 3-mal oder 3- und 4-mal. Und dann nehme ich immer die niedrigere Zahl. Und dann starte ich zuerst einmal, wenn der jetzt wirklich sagt 2- bis 3-mal, dann sage ich, okay, wir starten mit 2-mal. Und dann schaue ich mir erst an, schafft der das überhaupt 2-mal regelmäßig hinzukriegen oder ist es nur eine Wunschvorstellung? Ja. Weil manchmal glauben sie, okay, sie starten jetzt ein Coaching und ich kriege das dann eh irgendwie hin und dann haben sie Schwierigkeiten, eine Kontinuität da reinzubringen. Und dann weiß ich, woran ich ansetzen muss. Ja. Wenn ich ihnen sage, du musst 4-mal gehen, dann habe ich oft das Gefühl, dass ich sie dränge und dass sie versuchen, das natürlich nur fürs Coaching irgendwie reinzukriegen. Ich möchte aber, dass sie das von sich aus in ihren Alltag integrieren möchten. Das heißt, ich lehne mich immer an sie an, was das angeht. Und wenn es eine Person ist, die sagt, sie kann nur 2-mal trainieren, dann trainiert sie halt 2-mal. Und wenn sie dann aber jammert, dass nicht viel weitergeht, dann sage ich, okay, wir können schauen, dass wir das Training erhöhen in irgendeine Richtung und schauen, ob dann noch mehr weitergeht.
Ja. Das sind 2 Sachen, die da so im Kopf kommen. Das eine ist so Prioritätensetzung, weil ziemlich häufig ist es so, dass erst wenn man in dem Prozess ist, merkt man, was eben verlangt ist, um so diese Ergebnisse zu produzieren. Und dann muss man sich damit auseinandersetzen, was ist einem wichtig in dem Leben. Es ist auch so eine Sache, die du viel ansprichst im Coaching, worüber ihr arbeitet. Oder hast du Leute, die dann zu dir kommen und sagen so, hey, ich bin ready, das ist so mein Budget, was so Zeit angeht oder was ich machen kann, leisten kann, let's go. Oder arbeitet die auch an sowas? Lass mich das anders formulieren. Gibst du denen einfach so einen Plan oder erwarten die Leute einfach nur, so einen Plan zu haben, was das Training angeht, was die Ernährung angeht und das abzuarbeiten? Oder gibt es dann auch so andere Sachen, die eine Rolle spielen, die wichtig sind?
Sowohl als auch. Aber eher seltener sind es die Leute, die du jetzt erwähnt hast, mit, okay, gib her, ich mache. Ja. Seltener. In den meisten Fällen ist es so, okay, ich möchte was ändern und ich bin bereit, was zu tun. Und dann arbeiten wir uns langsam. Also ich taste mich immer ran. Ich möchte ungern Druck aufbauen. Ich möchte ungern die Leute zu was drängen. Ich möchte, dass sie selber herausfinden, wie viel sie im Alltag unterkriegen und dann so ein bisschen selber dieses den Willen haben, noch mehr zu verändern. Ich glaube, das liegt auch einfach an mir, da ich denke mir sehr oft, dieses Druck erzeugt Gegendruck und wenn ich diejenige bin, ich bin einfach nicht dieser Coach. Es gibt solche und es gibt Leute, die lieben das. Ja? Die wollen genauso einen Coach haben, der sagt, komm schon und du schaffst das und du machst und und das ist auch gut, so ist vollkommen in Ordnung. Der Typ bin ich nicht unbedingt. Ich versuche schon zu motivieren, wenn ich denke, dass es passt. aber ich möchte, dass die Leute selber draufkommen, hey, das tut mir gut, ich mag das, ich möchte das integrieren, ich schaffe Zeit für mich und solche Sachen. Mhm. Ja. Ich mag das viel, viel mehr, wenn sie dann sagen, wenn sie genau das dann zu mir sagen.
Ja, ja.
Und wenn der Punkt dann kommt, sagen sie, hey Mirella, ich glaube, ich kann jetzt dreimal trainieren. Ja, ich glaube, es wird mehr weitergehen. Dann sehen Sie das ja selber.
Ja.
Manche, die sagen, okay, ich brauche einen Arschtritt. Ja. Dann denke ich mir, okay, gut, das, wir legen los. Ja. Sehr häufig ist es so, dass sie dann schlucken irgendwann und sich denken, okay, ich wusste nicht, dass das so viel Zeit in Anspruch nimmt.
Ja, ja. Oder dass es so hart ist.
Ja, genau.
Ja, ja. Ja, absolut. Wie wichtig ist es, weil du bist ja Coach, aber du hast auch selber oder du bist auch selber so Konsument vom Coaching. Mhm. Du hast auch aktuell einen Coach, wenn ich mich richtig dran erinnern kann. Wie wichtig ist es, wenn man den Schritt macht, zu sagen, so hey, ich habe es versucht, es hat nicht funktioniert, ich will was ändern, ich will anders aussehen, ich brauche jemanden, der mir hilft. Wie wichtig ist es, sich darüber zu informieren und so die richtige Person für die Ergebnisse?
Es ist gar nicht mal so leicht zu beantworten, weil ich glaube, ich glaube, dass die meisten Leute das sehr intuitiv entscheiden und aus ganz anderen Gründen entscheiden, als was sie es vielleicht machen sollten. Mhm. Weil wir einfach, glaube ich, so sind. Es ist sehr viel Sympathie, es ist sehr viel einfach Zwischenmenschliches. Es ist ein sehr enger Kontakt, den man hat. Man muss Vertrauen haben. Mhm. Wenn ich mich unwohl fühle, dir was zu erzählen, dann wird das nicht so gut klappen. Ja. Das heißt, ich merke das ja bei mir, dass die Leute sagen, ja, ich verfolge dich schon, keine Ahnung wie lange und hin und her und jetzt habe ich gesehen, also es ist mehr so dieses, ich habe dich verfolgt und es gefällt mir, was du machst oder wie du das machst und es hat wenig, glaube ich, mit wie viel weiß die Person, die Expertise und so. Also so habe ich das Gefühl. Natürlich gibt es da auch Leute, die sich wirklich hinsetzen und sagen, okay, was kann die? Was hat die gemacht? Wie sind die Ergebnisse? Aber in den meisten Fällen ist es, glaube ich, was Zwischenmenschliches.
So die Vibe.
Ja, ich glaube schon, ja.
Also das ist auch so, dass du deine Coaches quasi aussuchst und auswählst, oder?
Es ist schon auch so, wenn ich mir manchmal bei den Erstgesprächen denke, dass ich gewisse Sachen dann auch ganz direkt sage. Mhm. Vor allem möchte ich keine manche Leute haben so große Erwartungen, wo ich mir gleich denke, das wird so nicht funktionieren. Ja. Und dann habe ich das Gefühl, ich werfe das wie ein Kartenhaus zusammen, wenn ich das sage, aber muss ich machen. Mhm. Weil wenn ich jetzt starte und sage, okay, wir schauen uns das mal an und so und das klappt nicht, dann habe ich auch nicht so wirklich Lust darauf, Zeit zu investieren, obwohl ich weiß, das wird uns beide nicht weiterbringen.
Ja, ja,
für ein, zwei Monate, dass ich da ein bisschen Geld bekomme, ist mir der Aufwand oft nicht wert.
Ja, ja, ja.
Also ich denke auch schon noch, ich mag das, wenn ich dann was erreiche mit der Person und wir beide was davon haben, als wenn ich schon am Anfang denke, das wird nicht lang funktionieren oder nicht gut gehen und ich mache das dann trotzdem. Also,
ja. Ja. Gibt es so bestimmten Sachen, wo du so spezifisch sagen kannst, so hey, wenn du jetzt in der Situation bist, dann ist es nicht der richtige Zeitpunkt, um mit einem Coaching zu starten, die du so häufig gehört hast und dann wusstest du so, okay, ich muss das jetzt ablehnen oder hast du im Nachhinein dann gesehen, so hey, es war eigentlich die falsche Entscheidung, dann anzufangen?
Ja, sehr häufig, wenn ich sehe, dass es noch ein sehr großes Problem im Essverhalten gibt oder der Beziehung zum Essen. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, eine Essstörung, aber so einfach eine schlechte Beziehung oder eine ungesunde Beziehung zum Essen, die so weit geht, dass es einfach mental sehr schwierig für die Person ist. Also wir müssten so weit hinten anfangen bei psychologischen Sachen, dass ich weiß, dass meine Kompetenz vielleicht nicht reicht, das zu durchbrechen, damit wir überhaupt weitermachen können. Also ich habe zum Beispiel eine Person, die mich schon mehrmals angesprochen hat, dass wir zusammenarbeiten. Und ich habe das letzte Mal wieder abgesagt und habe gesagt, wenn du diese Sachen nicht vorher klärst, dann können wir da nicht starten. Mhm. Ich kann mit dir nicht bei Training und Ernährung weitermachen, wenn du mental oder psychisch nicht in der Lage bist, Sachen zu handeln. Mhm. Mhm. Und wenn ich das Gefühl habe beim Erstgespräch, dass es so ist, dann lehne ich das ab.
Ja.
Und ganz am Anfang meiner Coaching-Karriere hatte ich noch diesen Drang, jedem helfen zu wollen. Natürlich noch immer, ja. Das macht mir natürlich Spaß und ich habe Freude daran. Aber es ging so weit, dass ich immer gedacht habe, ich werde ihr helfen können, ja. Und habe mich dann in Sachen einfach verstrickt, die einfach unnötig waren, kein Ende hatten, mir sehr viel Zeit gekostet haben und dann auch im Endeffekt Geld, weil, ja, das mache ich nicht mehr.
Ja, okay, so schlechte Beziehung zum Essen. Gibt noch anderen Sachen, wo du sagst, so hey, absoluter No-Go, wenn du da in der Position bist, dann es wird nicht funktionieren? Oder ist es so der Hauptfaktor?
Das ist der Hauptfaktor, weil das sehr häufig vorkommt. Mhm. Hier und da wird mir jetzt einfallen Sachen wie Personen, die anderweitig unterstützen wollen. Erstens kenne ich mich nicht aus.
Also, du meinst so Doping?
Ja, also in alle Richtungen, sei es jetzt für Fettabbau oder Muskelaufbau oder so. Oder ja, Sachen irgendwie beschleunigen wollen. Ich hatte mal einen Klienten, der hat mir erzählt, dass er schon mal eine Fettabsaugung hatte. Und das war auch so etwas, wo ich mir gedacht habe, ich habe kein gutes Gefühl dabei gehabt. Ja. Er hat nämlich in der Vergangenheit schon solche Sachen gemacht. Wieso sollte es jetzt bei mir klappen, denke ich mir, weil nicht einmal die Fettabsaugung für ihn das Passende war. Und das war dann auch so. Mhm. Also ja, er hat so ein bisschen was erreichen können, das hat ihm nicht gereicht. Diese Menschen sind dann so unzufrieden, die werden nie zufrieden sein mit dem, was wir erreichen, weil die Erwartung oft einfach eine utopische ist. Wenn er das nicht einmal mit der Fettabsaugung geschafft hat, dann wird mein Training und Ernährungsding auch nicht helfen.
Ja, absolut. Ja, kann ich sehen. Ich möchte auch gerne ein bisschen hören, so wie du eigentlich zum Coaching, aber auch zum Athletsein gekommen bist, weil ich hatte auch ein paar Posts von dir gelesen, beziehungsweise ein paar Stories gehört, wo du erzählt hast, dass es so eine ziemlich lange Entwicklung war, bis zum Punkt, wo du dann gesagt hast, so, ich mache jetzt Bodybuilding. Erzähl mal einfach so, was da davor kam und warum du letztendlich bei Bodybuilding geblieben bist.
Ich habe ziemlich spät mit dem Krafttraining generell angefangen, war total unsportlich, habe das auch nicht gemocht, war als Kind eher dicklich und somit auch nicht so beweglich und träge und habe einfach nicht gern Sport gemacht. Und irgendwann am Anfang 20, also immer schon unzufrieden gewesen, wie ich aussehe, mich immer dick gefühlt und das wollte ich ändern, habe es aber immer mit anderen, also mit Diäten und solchen Sachen gemacht. Was eben dazu kam, und deswegen kenne ich das jetzt auch, diese eine Unzufriedenheit mit sich selbst, die viele andere Aspekte im Leben auch hatte. Und dann konzentriert man sich eben aufs Aussehen und dann denkt man, ja, wenn man schlank ist, dann wird alles besser und man wird glücklicher. Und ich habe das in meinem Fragebogen auch drinnen, was wird sich verändern, wenn du dein Ziel erreichst? Und wenn sie so Sachen schreiben wie, ich wäre endlich zufrieden, ich wäre endlich glücklich, dann weiß ich, dass das nicht unbedingt das sein wird. Das ist meistens eine allgemeine Unzufriedenheit mit Job, Beziehungen, bla 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 und so. Und dann, wie gesagt, wird Training und Ernährung das alleine nicht immer handeln können. Mhm. Klar, man fühlt sich dann besser und so weiter, aber irgendwie muss man dann andere Sachen im Leben auch verändern. Und dann habe ich angefangen zu trainieren. irgendwas gemacht und dann hatte ich meinen damaligen Freund, der war Trainer. Eigentlich habe ich dann, er war ganz normaler Fitnesstrainer und ich habe dann mit dem CrossFit angefangen und habe ihn da mal mitgenommen und er hat eher Bodybuilding gemacht und hatte auch nichts am Hut mit CrossFit. Mich hat das aber total angefixt in der ersten Stunde. Ich fand das einen geilen Vibe, diese Gruppe und diese Gruppendynamik und so. Das fand ich super und ich bin dann, war ziemlich schlecht, aber es hat mich gecatcht und war 3 Jahre dann im CrossFit und dann habe ich die Basics sehr gut auch gelernt. Also Kniebeuge, Deadlift, Schulterdrücken und solche Sachen. Dort habe ich dann olympisches Gewichtheben kennengelernt, habe das dann auch eine Zeit lang gemacht mit Wettkämpfen. War einfach nur so ein Exkurs, ich war jetzt nicht super gut darin, aber es war cool und interessant. Und dann habe ich gemacht Kickboxen, auch nur eine kurze Zeit, fand ich super, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch da habe ich mir gedacht, ich habe Potenzial und so, aber was ich eigentlich wollte, ist abnehmen. Mhm. Ich habe zwar Muskulatur aufgebaut, aber ich wollte leaner sein. Mhm. Und ich dachte, ich finde das immer irgendwo in einem Sport, habe aber mich mit Ernährung nicht gut auseinandergesetzt. Und beim olympischen Gewichtheben haben wir niedrige Wiederholungen gemacht, schweres Gewicht, lange Pausen, solche Sachen. Da hat das nicht so funktioniert. Beim Kickboxen war das anders. Da haben wir schon viel Schnellkraft und Ausdauer und solche Sachen. Aber mit der Kombi, mit dem normalen Krafttraining war ich immer so erledigt. Die Beine waren schwer. Und dann hatte ich meinen nächsten Freund, der war ebenfalls Trainer. Der hat dann gesagt, okay, entscheid dich. Du kannst nicht irgendwie anscheinend beides machen und immer jammern. Da geht's nicht weiter, da geht's nicht weiter. Und dann bin ich beim Krafttraining geblieben.
Ja.
Und das Bodybuilding kam dann, dass mein dann habe ich einen Trainer gehabt und habe eigentlich, das waren die ersten paar Monate, glaube ich, haben wir erst angefangen und dann hat er gesagt, ja, du hast schon eine gute Frame und so und da könnte man was machen, willst du nicht einen Wettkampf machen? Und ich hatte keine Ahnung, ich habe einfach ja gesagt. Ich habe gesagt, okay. Und also bin sozusagen ins kalte Wasser gesprungen, was das angeht. Das war dann meine erste richtige Diät. Mhm. Also davor habe ich schon irgendwelche Diäten gemacht mit lass das weg und lass das weg und solche Sachen. Aber die erste richtige geplante, wir tracken, wir senken, wir erhöhen, wir machen das, wir machen dies, dass ich das zum ersten Mal so gemacht habe und dann tatsächlich gesehen habe, wow, okay, das funktioniert.
Mhm. Ja. Cool. Und also ich meine, du scheinst so einen Kampfgeist zu haben, weil du hast das bei CrossFit Gewichtheben.
Ja, das ist total lustig, aber das sehe ich gar nicht so. Ja. Ich finde, es hat sich alles so ergeben und ich bin nicht die Ambitionierteste. Mhm. Ich bin auch nicht die, bei mir ist das mehr so ein, ja, ich probiere es mal.
Aha.
Oder hey, das gefällt mir und ich mache mal und schaue mal. Es ist gar nicht so dieses, ich mache jetzt. Genau, überhaupt nicht, das bin ich gar nicht. Bis dahin, ich höre immer so kurz davor auf, wenn es irgendwie schwer wird.
Was hat dich denn so dazu gebracht, dann weiterzumachen mit Bodybuilding-Wettkämpfe?
Ich glaube, das war eher die Dynamik damals. Ich war in das Gym und mit meinem damaligen Freund und meinem Trainer und es war diese Community dort und ich war sehr viel mit den 2 Jungs unterwegs, die sehr hardcore waren, was das anging.
Ja.
Und ich glaube, es war einfach dieses, ich wurde mitgerissen, nicht aufzugeben. Mhm. Ich, in einem anderen Setup hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht. Mhm. Das hat mich sehr geprägt und ich habe das sehr nachgeahmt und vielleicht ich bin anpassungsfähig, glaube ich. Ich glaube, es ist eher das, ja. Und das hat so übergeschwappt auf mich. Also mein Ex-Freund ist ein sehr, sehr ambitionierter. Mhm. Also der ist so richtig, okay, ich will das und das, da fahre ich drüber.
Ja.
Und dieses Hustlen und solche Sachen, das hat super abgefärbt auf mich.
Mhm.
Da habe ich sehr viel gelernt, ich habe sehr viel mitgenommen und vieles musste ich wieder ablegen, weil es nicht mein Ding ist.
Mhm. Mhm. Und wenn du sagst, so hey, das war ich jetzt nicht gemacht, weil es einfach so körperlich so schwierig war, oder was ist da quasi das, was dich ein bisschen hemmt, oder wo du sagst, so hey, das war cool, dass ich die Erfahrung gemacht habe, aber jetzt vielleicht nicht mehr.
Eine Wettkampfvorbereitung, es hat mich wirklich viel gelehrt. Es ist schon, bin auch mental oder sagen wir so Persönlichkeitsentwicklung und so, habe ich sehr viel durchgemacht in dieser Zeit, weil es durch diesen starken Verzicht, du musst halt deine Prioritäten shiften. Mhm. Du bist dann so energielos mit der Zeit, und es ist, irgendwann kommt ja auch der Punkt, wo zurück oder aufhören auch nicht mehr so eine Option ist, weil du schon so weit gekommen bist, dass du dir denkst, okay, wenn ich jetzt aufhöre, ich habe schon so viel gemacht und es war schon so anstrengend, das zahlt sich dann nicht aus, dann druckt man schon noch durch. Das war schon sehr, sehr cool, und das will ich auf keinen Fall missen. Das hat mir sehr viel auch für den Job und die Arbeit und alles, was jetzt danach gekommen ist, sehr viel gebracht und geholfen. Irgendwann habe ich aber den Punkt erreicht oder gesehen, dass dieses ewige Hustlen und dieses ständige mehr und mehr und mehr wollen, und das ist ja im Bodybuilding leider auch so, du bist nie zufrieden, es gibt immer was zu tun. Du kannst immer was verbessern, dass das für meine allgemeinen Werte und mein Leben nicht so ganz im Einklang war. Also was ich zum Beispiel nach der ersten Wettkampfvorbereitung, also nach beiden Wettkampfvorbereitungen sehr stark geübt habe, war ein bisschen wieder Balance. Ich wollte nicht so in dieses ganz krasse, fanatische Bodybuilding reinkippen, dass du dann auch in der Off-Season immer so genau sein musst mit allem und Verzicht weiterhin, und das ist dann nicht meins. Also ich habe versucht, dann so Balance mit auch weniger oder gar kein Tracken, Sachen erlauben, dann natürlich auch wieder Party machen und solche, und wieder ein normaleres Leben zu haben, weil ich den Sinn nicht darin gesehen habe, mich so in das reinzustürzen. Und genau, ja. Da habe ich dann wieder so ein bisschen mein Ding gefunden.
Draus gemacht. Ja. Wie wichtig ist es, beides, so dieses Strenge und akkurat sein und tracken, aber auch so eben diese Balance und so einen Ausgleich zu haben zu dieser Strenge für Leute, die es bisher noch nie wirklich geschafft haben, abzunehmen und zufrieden zu sein mit deren eigenem Körper. Und erstmal das zu erreichen und dann aber das nachhaltig quasi diese neue Form zu halten.
Es ist so schwierig manchmal, weil es die Leute doch unterschiedlich sind und vieles doch ähnlich ist. Also, wie soll ich da anfangen? ich glaube, dass für die meisten Balance und dieses Prioritäten mit dem Alltag vereinen. Für viele ist es ja nur ein Hobby. Es ist nur auch Mittel zum Zweck. Sie müssen sich nicht wie ein Bodybuilder ernähren und sie müssen nicht so trainieren und sie müssen nicht so viel verzichten. Und das wollen sie ja auch meistens nicht. Ja? Warum sollte ich sie da drängen und sagen, nur so kann es funktionieren? Das möchte ich auch nicht. Und manche sind aber, die kippen so rein in das und denken, es muss so sein, weil sonst gibt es keinen Fortschritt. Und manchmal sind aber die Sachen, die sie bremsen, wo, liegen dann irgendwie ganz woanders. Also ich bin auf der einen Seite manchmal so locker mit vielen, dass sich manche auch denken, wie funktioniert das? Ja? Ich finde, was ich auch sehe, ist, dass sehr viele Frauen zum Beispiel sehr streng zu sich selber sind. Aber bei falschen Dingen einfach. Ja? Und dann, wenn ich ihnen sage, sie müssen dann nicht jede Gurke tracken, verstehen sie die Welt nicht. Ja? manchmal sind sie einfach viel zu streng in der einen Sache und viel zu oder sehen nicht, dass sie irgendwo anders da was liegen lassen. Ja? Ja. Somit für mich ist schon, also mir ist das total wichtig, dass die Leute das im Alltag gut umsetzen können, weil das ist dasselbe wie mit einer ketogenen Diät. Wenn du dir nicht vorstellen kannst, dein ganzes Leben lang auf Kohlenhydrate zu verzichten, dann macht das keinen Sinn.
Mhm. Ja.
Und du musst für dich etwas finden, wo du das irgendwie vereinen kannst.
Ja. Manchmal muss man aber auch so die Erfahrung machen, um das zu erkennen,
ja,
dass
ja.
es zu einem nicht passt. Weil ich dachte, dass ketogene Ernährung so das Allerbeste ja. war. Und dann, als ich drin war, dann habe ich gemerkt, dass mein Körper nicht so gut damit ja. fahren kann. Und ich glaube, das ist auch für viele Leute einfach, die haben diesen Wunsch, irgendwas zu erreichen. Und gerade heute mit so sozialen Medien sieht man einfach so mega viele Bilder von Leuten, die einfach so erstmal eine mega gute Genetik haben und dann super früh mit dem Sport angefangen haben und vielleicht keine Verpflichtungen haben oder einfach so einen komplett anderen Mindset dem gegenüber. Und dann denkt man so, hey, ich kann das auch erreichen, indem ich ein bisschen weniger esse und so mehr trainiere oder mhm. sowas. Und dann erst wenn man drinsteckt, dann merkt man eigentlich so, was verlangt ist. Oder eben, dass es zu einem gar nicht passt, was gebraucht ist, um mhm. diese Ergebnisse zu produzieren. Du hast was angesprochen, was ich ziemlich interessant fand, war die so Persönlichkeitsentwicklung und Mindset, was dir Bodybuilding gelehrt hat. Und ich würde gerne da ein bisschen tiefer gehen. Ich frage mich erstens, was hast du da so gelernt und was sind die so Sachen, wo du sagst, so, hey, nach dieser Erfahrung werde ich das und das nie gleich sehen oder denken.
Hm. Manchmal frage ich mich, warum die Leute zu mir kommen, nicht zu mir, sondern generell, warum sie was verändern wollen, warum sie abnehmen wollen, warum sie Muskulatur aufbauen wollen. Oft ist es so, dass eben diese Unzufriedenheit irgendwo anders liegt und das einfach so rauskommt. Ja, sie denken, wenn sie muskulöser sind, sind sie männlicher oder stärker oder weiß nicht, können sich dann durchsetzen oder solche Sachen. Oder wenn sie schlanker sind, sind sie hübscher, werden eher einen Partner finden, bla bla bla. Das heißt, es ist nicht immer nur dieses, ja, ich will einfach abnehmen oder gesund sein oder so, sondern es hat ja irgendwo einen Ursprung. Und das war es ja bei mir auch. Ich dachte auch, ich werde dann eben endlich glücklicher, wenn ich einfach schlank bin. Und irgendwann kam ja dann das mit der Muskulatur auch dazu, die mir dann auch mehr Selbstbewusstsein gegeben hat. Und ja, ich weiß nicht, das sind so viele Sachen jetzt. Ich musste schon sehr viel lernen im Sinne von, dass das alleine wird mich eben nicht glücklicher machen. Mhm. Nur wenn ich so und so ausschaue, werde ich einfach nicht glücklicher. Das wird einfach so nicht funktionieren. Ja, für viele Leute ist es so ein Ding, das bringt den Stein ins Rollen. Und dann, wenn du dich besser fühlst, ja, dann wirst du natürlich auch im Alltag einfach zufriedener und solche Sachen. Dann machst du Dinge für dich, die dich dann im Endeffekt irgendwann glücklicher machen. Ja? Mhm. Aber du musst trotzdem aktiv was dafür tun.
Mhm.
Ich kenne auch Leute, die so in das reinkippen und eben nur diese negativen Sachen sehen oder die Baustellen. Ich brauche noch mehr Schultern, ich brauche noch mehr Po, ich brauche noch mehr Oberschenkel. Und dann, sie werden immer besser und besser und besser, sind nie zufrieden. Das ist ganz schrecklich. Deine
Perspektive ist so negativer und negativer.
Ja, es wird immer schlimmer und schlimmer mit denen.
Mhm.
Ich finde das total schade. Oder wenn Leute zu mir kommen, die meiner Meinung nach schon wahnsinnig gut aussehen und sehr negativ sind eingestellt. Sie sind so schwach und sie sind so dies und das ist schlecht und das ist schlecht. ich denke mir dann immer so, boah, das Leben muss ja voll anstrengend sein dann für die, wenn immer nur das Negative gesehen wird. Aber natürlich, für Fortschritt musst du, das ist ja nicht so, dass ich jetzt nur holler darum mit denen, alles ist happy peppy und so. Also natürlich, für Fortschritt musst du ja auch die negativen Sachen erkennen, aber ja, es war dann vieles so, das, was Hand in Hand geführt hat. Ich habe dann eine Zeit, durch die erste Wettkampfvorbereitung ist es ja dann nach dem Wettkampf auch ziemlich schwierig irgendwie. Bist du ja dann super lean und deine Hormone sind total im Keller und alles ist ziemlich kacke. Ja. Ja, und dann irgendwie da so rauszukommen, da habe ich mir gedacht, okay, ich muss jetzt was machen, ja, dass ich mich besser fühle und dass und dann habe ich auch einfach angefangen, Bücher auch zu lesen und mich mehr mit solchen Sachen zu beschäftigen. Nicht ständig nur, was kann ich körperlich verändern, sondern wie kann ich mental mich besser fühlen. Ich weiß nicht, ob das jetzt deine Frage beantwortet hat.
Ich glaube, das gibt auf jeden Fall so einen guten Sprungbrett, um das Gespräch weiterzuführen. Ja. Weil so vielleicht kannst du erstmal ganz kurz beschreiben für die Leute, die das nicht kennen, was es so impliziert ist, wenn du so eine Diät machst für so eine Show. Und danach die Frage, die dann kommt für mich, ist so, hey, hast du dann gemerkt, dass du einfach eine mega gute Shape warst, super lean, wo man die Muskeln sieht und so weiter und so fort, und dann gesehen hast, so, das beantwortet nicht unbedingt so alles, so was macht mich glücklich oder eben ein bisschen was du beschrieben hast. Und es ist dann quasi im Endeffekt dieser Kontrast zwischen was du gedacht hast, was passieren würde, und dann die Realität, die dazu geführt hat, dass du weitergebohrt hast und gesagt hast, so, hey, ich muss ein paar Bücher lesen oder so ein bisschen mehr reflektieren.
Diese Leanness, die du irgendwann erreichst beim Bodybuilding, ist ja nicht normal, also nicht alltagstauglich. Ja? Du kannst dann oder solltest auch nicht versuchen, das zu halten, weil es nicht umsetzbar ist. Du hast so wenig Körperfett, dass sehr viele Funktionen, also körperlichen Funktionen, nicht mehr so gut laufen. Das heißt, die Energielosigkeit habe ich schon angesprochen. Die ist beyond dem, was die Leute so denken mit, ich habe heute nicht gefrühstückt, ich habe keine Energie oder so. Ja? Das heißt, du bist monatelang in einem Defizit, trainierst extrem viel, machst zusätzlich Cardio, schaust, dass du auf deine Schritte kommst, und du machst noch Posing dazu und dann hast du noch deinen Alltag, den du sonst noch regeln solltest. Ja? Das heißt, es ist abnormal viel, wie viel du machst, ja. Dann bist du irgendwann an einem Punkt, wo du sehr ausgelaugt bist. Dein Geduldsfaden wird immer dünner. Du hast nicht mehr diese Energie, dich über Sachen aufzuregen oder hast nicht die Ruhe mehr, dass du dir denkst, egal, sondern alles, du explodierst halt ziemlich schnell. Kein Problem. Und genau, deine Stimmung wird schlechter, weil du die ganze Zeit an Essen denkst, du hast die ganze Zeit Hunger, all diese Sachen sind super schwierig.
Ganz kurz, das gehört auch zu den, weil die Leute machen manchmal nicht die Verbindung, aber das gehört auch zu den Funktionen vom Körper. Also es ist auch eine Funktion des Körpers, so klar denken zu können, angenehme Gedanken zu haben. Das gehört auch dazu, und der Einfluss von einem Kaloriendefizit zu haben und einen sehr hohen körperlichen Output zu haben, das trägt auch dazu bei, dass die Denkweise sich verändert.
Ich muss einen kurzen Sprung zurück machen. Ja. Als ich damals, bevor ich richtig in diesem ganzen Fitness-Game war, habe ich ja verschiedene Diäten ausprobiert. Ja. Und ich war, ich habe dann schon ein bisschen trainiert und habe wenig gegessen oder eben Low Carb gemacht, auch ein bisschen Keto ausprobiert oder Fasten, solche Sachen. Und ich war sehr gereizt. Und mir war das nicht bewusst, dass das miteinander zusammenspielt. Und wenn ich so zurückdenke, habe ich so Situationen im Kopf, wo ich mir denke, Mirella, das war so bescheuert, ja, den anderen Leuten gegenüber, meiner Familie meistens, weil die haben es eher abbekommen, weil da lässt du dich eher gehen Fremden gegenüber. Und nur, weil ich zu wenig gegessen habe, ja, dann mein Bruder hat so Sachen gesagt wie, Mirella, hast wieder, schnapp dir einen Snickers, ja, bist wieder so gereizt. Und das hat es auf den Punkt gebracht, ja. Ich habe es damals nicht so gesehen. Für mich war die andere Person, die mich jetzt genervt hat oder gereizt hat, die war das Problem. Mhm. Und das zum Beispiel ist etwas, wenn du da den Zusammenhang nicht verstehst und du willst, du denkst, du wirst glücklicher, wenn du leaner wirst, ja, und dann bist du so, so wirst du nicht glücklich, ganz bestimmt nicht. Und zurück zu dem, also wenn eine Person ja auch gar nicht mal weiß, was auf sie zukommt, dann erzähle ich ja genau das, wie schlimm es im schlimmsten Fall sein kann. Mhm. Natürlich gibt es dann Leute, die das ein bisschen besser handeln können, ja, oder die von Natur aus ein bisschen leaner generell sind oder leichter abnehmen oder so, die werden dann nicht dieselbe Experience haben wie ich zum Beispiel, aber ich erzähle immer vom Schlimmsten zuerst, ja. Und meistens trifft es sie da, also sie verstehen es ja in, zu dem Zeit, können sie es ja nicht nachvollziehen, weil sie gar keine Verbindung setzen können, ja. Das heißt, als ich gesehen habe, wow, man sieht schon langsam die Bauchmuskeln und so, ging es mir ja immer schlechter. Also habe ich gemerkt, dass das nicht, das wird mich nicht glücklicher machen. Mhm. Und wenn ich, und als ich gesehen habe, ich müsste ja die ganze Zeit so wenig essen, dass ich das halten kann, das macht ja auch keinen Sinn. Und als ich dann auch noch gesehen habe, wo ich dann wirklich dann schon hin zum Wettkampf nur mehr noch von vorne ein gerader Strich war und nur mit Pump und Posing gut ausgesehen habe, unter Anführungsstrichen, das ist dann auch nicht das Echte. Ja. Also wenn ich normal da stand, habe ich ausgeschaut wie ein 8-jähriges Mädchen und dann in Pose angespannt und Hintern rausdrücken und so weiter. Wow, ja super, dann sieht das nach was aus. Aber wenn du normal stehst, dann...
Dann auch nicht mehr.
Nicht mehr, ja. Somit, was ist die Realität, ja? Also, genau, und dann habe ich eben gesehen, dass das sicher nicht die Antwort sein wird auf
andere Probleme. Genau. Ja. Und du hast das auch kurz angesprochen, was so Hormone abbekommen durch so ein Wettkampfdiät und so im Nachhinein. Jetzt möchte ich ein bisschen zurück die Verbindung machen zu Leuten, die nicht Wettkampfathlet sind, aber trotzdem so bescheuerte Experimente machen mit dem Essen. Und was siehst du in deinem Coaching? Weil du hast sicherlich auch Frauen, die zu dir kommen und sagen so, hey, ich habe 1000 Sachen ausprobiert und du siehst einfach so, hey, die sind in einer Dauerdiät bis zu dem Punkt, wo die dann wieder so mehr essen und dann wieder Diät und dann wieder mehr essen. Kannst du einfach so kurz erklären, was da passiert mit dem Körper? Mhm. Wie extrem das ist nach einer Wettkampfdiät und wie Leute können das erkennen, wenn die nicht Wettkampfathlet sind, weil nicht jeder muss so eine strenge Diät machen, um zu erkennen, so hey, vielleicht mache ich da irgendwas falsch, vielleicht wäre es ganz gut, ein bisschen mehr zu essen.
Ja, durch diese, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, aber wenn man sich noch nicht so viel mit dem Ganzen beschäftigt hat, hört man immer wieder, ja, iss weniger Kohlenhydrate, trainier, dann wirst du abnehmen oder lass das Fett weg, lass den Zucker weg, solche Sachen. Ja. Und dann fangen die Leute an und Frauen, sage ich, wie gesagt, sind sehr, da sehr streng mit sich, ja, und essen dann super wenig oder wenn sie anfangen zu tracken, geben sie in MyFitnessPal ein, wie viel sie wiegen wollen und MyFitnessPal rechnet ihnen dann den schnellsten Weg aus dahin und der schnellste Weg ist so wenig Kalorien wie möglich. Theoretisch, ja, und dann kommt raus, isst 1300 Kalorien die nächsten 5 Monate und dann wirst du dein Ziel erreichen. Ja? Und die machen das dann und sie sehen bis zum ersten Binge oder Fressanfall, das funktioniert nicht. Und dann denken sie, das liegt an ihnen, warum das nicht funktioniert. Sie sind nicht diszipliniert genug, sie haben das nicht durchgezogen, sie können das nicht, bla bla bla, hin und her. Und dann sind sie in einem Teufelskreis. Ja? Und dann essen sie sehr viel und haben ein schlechtes Gewissen, denken sich, okay, ab morgen muss ich dann wieder weniger, weil jetzt habe ich so viel gegessen, dann machen sie noch mehr, machen vielleicht noch mehr Cardio, weil sie das runterkriegen wollen und so weiter. Und dann sind sie in einer Negativspirale drinnen. Und der Weg hinaus ist mehr Essen. Und das verstehen sie da noch nicht. Ja? Und dann, oder das mit dem weniger Fett, das kenne ich auch, dass Mädels dann das Fett ganz weglassen und dann kriegen sie ihre Periode nicht mehr. Und sie verstehen die Welt nicht. Und ich habe das auch nicht gewusst damals. Ich habe diese Sachen auch erst mit der Zeit kennengelernt und erst, wo ich mich mehr damit beschäftigt habe, dann bestimmten Leuten wirklich gefolgt habe, Bücher gelesen habe und solche Sachen. Mhm. Und eine Person, die jetzt nicht in dieser Bubble drinnen ist, die wird das so nie erfahren. Ja. Die kriegt dann so Sachen mit ja, Low Carb und trainier und mach HIIT-Training und solche Sachen. Ich verstehe es eh irgendwie, weil ja. Oder sie hören von irgendwem, mach Keto, ich habe 5 Kilo abgenommen und dann machen sie das einfach. Mhm. Aber in den meisten Fällen ist es einfach genug Essen, ausreichend Essen, mehr Essen fürs Training, die Energie zu haben, Kohlenhydrate nicht streichen. Ja. Mhm.
Ja, das ist, ich glaube, das ist super wichtig, weil eben so viel gesagt wird über Ernährung und es gibt so viele Unterschiede, was so Körpertypen angeht. Mhm. Und es gibt Leute, die damit erstmal so super gut fahren und dann weiß man aber nicht, was danach passiert. Mhm. Oder es funktioniert sehr gut, bis es dann eben nicht mehr gut funktioniert. Und ich habe das Gefühl, dass die Antwort dazu ist, was auf jeden Fall für mich. Und ich habe den Eindruck, dass es auch für meine Kunden sehr wichtig, einfach ein besseres Verständnis zu haben, wie der Körper funktioniert, was ist überhaupt so Ernährung, wo findet man was, damit man eben bessere Entscheidungen treffen kann. Es ist auch was du deine Leute beibringst, so wirklich zu lernen, so hey, du hast Kohlenhydrate in den Lebensmitteln, du hast Fett hier, du hast Protein hier, deswegen ist es wichtig, versuch darauf und darauf zu achten oder wie machst du das?
Das ist ein sehr wichtiger Punkt für mich. Ich bin nicht so der Fan von Speiseplänen, von typischen Speiseplänen. Wenn irgendwer kommt und sagt, hey Mirella, ich möchte einen Ernährungsplan, dann sage ich, in der Regel mache ich sowas nicht. Mhm. Du lernst bei mir. Und das bedeutet, dass du ein bisschen was dafür tun musst, ja? Was in welchen Lebensmitteln drinnen ist. Das ist ein bisschen ein für die meisten Leute ein bisschen anstrengenderer Weg. Leichter ist es, einfach stupide einem Speiseplan zu folgen. Und ich sage nicht, dass das eine gut und das andere schlecht ist. Es sind beides Werkzeuge, die man verwenden kann. Mhm. Du kannst einen Speiseplan verfolgen, aber wenn du dich nicht damit auseinandersetzt, wirst du nach dem Coaching nicht wissen, wie du diese Speisen gegen andere Speisen austauschst. Mhm. Was ich dann höre von den Leuten ist, ja, ich konnte dann diese Meals nicht mehr zubereiten, weil sie mir eh schon so aus dem Hals hingen und dann habe ich halt wieder gegessen wie vorher, weil sie nichts gelernt haben. Andersrum beim Tracken, was ich sehr gerne, also Kalorienzählen mit meinen Klienten mache, ist, sie haben die Möglichkeit, alles zu essen, was sie wollen, wenn sie sich an bestimmte Sachen halten. Was sie dann machen müssen, ist, sie müssen sich mit den Kalorien und den Makronährstoffen auseinandersetzen. Mhm. Das heißt, sie müssen die Nährwerttabelle lesen. Abgesehen jetzt vom Tracken, die ist ja auf jedem Lebensmittel drauf. Das heißt, wenn du einkaufen gehst und das Label anschaust, die meisten haben, das ist für die Hieroglyphen, die verstehen nicht, was da steht. Du musst dich dann mal hinstellen und Sachen vergleichen. Und dann siehst du, aha, da ist so viel Eiweiß, da ist so viel Eiweiß. Aber das hat weniger Kalorien und das hat mehr Kalorien. Dann sind sie schon überfordert, ja, weil sie nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Das heißt, im Coaching lernen sie bei mir da ein bisschen mehr, was bedeutet mehr Protein. Mhm. Was heißt mehr? Mhm. Ja? Wenn 3 Gramm mehr ist oder das eine hat nur 3 Gramm, wie viel ist mehr? Das ist mal schon so eine Frage. sowas lernen sie und dann haben sie die Freiheit, Lebensmittel selber zu wählen. Mhm. Und sagen, okay, ich möchte statt Reis und Brokkoli und Hühnchen was anderes essen. Und das wäre ein Vorteil gegenüber zu einem Speiseplan, aber wie gesagt, das ist viel aufwendiger, zeitaufwendiger. Es bedeutet einfach mehr, sich damit auseinanderzusetzen.
Es ist aber auch vielleicht so genau der Punkt, warum man dann so ein Coaching macht.
Richtig.
Das ist so, dadurch hat man so einen Mehrwert, indem man die Sachen lernt und so neue Perspektive bekommen kann und nicht einfach so eine Sache folgt, die schon vorgefertigt ist, aber vielleicht gar nicht passt zu dem Bedarf von der Person.
Ja.
Ja. Was das Training angeht, wir haben ziemlich viel über Ernährung gesprochen jetzt, aber was das Training angeht, wie gestaltest du das? Du hast gesagt so, hey, Leute trainieren zwischen 2 und 6 Mal. Hast du da so Vorliebe? Weil, angenommen, jemand hat so die Zeit und die Kapazität zu trainieren. Was empfiehlst du für jemanden, der das sagt, so hey, ich will so die beste Form meines Lebens erreichen. Ich habe die nächsten 6 Monate oder das nächste Jahr dafür. Wo würdest du da ansetzen?
Trainingsplangestaltung ist etwas, was man lernt, wenn man eben die Fitnesstrainer-Ausbildung macht. Mhm. Und jeder Trainer hat so seine Vorlieben, was Übungen angeht oder wie er einen Trainingsplan zusammenstellt. Bei mir ist es genauso. Und natürlich auch die Erfahrung, die du gesammelt hast mit ehemaligen Klienten, was gut funktioniert hat. Ja. Natürlich auch die Frage, welche Art von Klienten hattest du, wenn du immer nur Gesundheitssport gemacht hast und irgendwie Physioübungen oder so irgendwas, wirst du wahrscheinlich nur in dem Bereich bleiben. Also ich habe, für mich ist wichtig, dass die Personen ein paar Grundübungen lernen, aber nicht zu jedem Preis. Mhm. Das heißt, wenn ich sehe, dass eine Person irrsinnig lange und irrsinnig große Schwierigkeiten hat, eine Kniebeuge auszuführen oder zu lernen, dann werfe ich sie irgendwann raus, weil ich mir denke, du musst sie nicht machen. Mhm. Ja, für, wie du gesagt hast, einen Lifestyle-Klienten, der in Shape kommen möchte, hat die Kapazität, bla bla bla. Aber wenn es dann irgendwelche Einschränkungen gibt oder Schwierigkeiten und das ewig lange dauert, dann sage ich das auch so, sage ich, okay, wir können noch weiterhin dran üben, du kannst die mit der Zeit verbessern und es braucht einfach auch seine Zeit, bis du, das ist ja dasselbe wie ein Beispiel, ich habe vor kurzem eine Klientin gehabt, bei der habe ich bei einer Übung 3 Wochen in Folge ein paar Sachen ausgebessert und dann hat sie irgendwann gesagt, ich möchte diese Übung nicht machen, können wir sie austauschen? Und ich habe gefragt, warum? Du hast sie mir schon wieder ausgebessert. Sage ich, okay, das ist Training. Bedeutet nicht, dass du nach 3 Mal diese Übung oder das, was wir machen, perfekt kannst. Deine Erwartung ist das, aber das ist nicht die Realität. Also manche Leute machen eine Kniebeuge 3 Jahre lang und dann verbessern sie noch immer irgendwelche Sachen. Ja. Das heißt, also wir können noch weiterhin dran üben, ich kann sie dir gerne austauschen, wenn du möchtest, aber ich sehe den Sinn nicht dahinter, nur weil ich sie 3 Mal verbessert habe. Also da rede ich dann halt mit den Leuten so und erkläre es ihnen, dass das und das Sinn machen würde, ob sie bereit sind, da noch mehr Energie und Zeit reinzustecken oder nicht. Und im Hypertrophietraining ist ja das Coole, du hast ja super viele Übungen, die du austauschen kannst, wenn etwas nicht gut klappt. Wenn du Powerlifting machst, hast du da nicht so viel.
Ja.
Trainingsmäßig, mir ist wichtig, dass sie ein paar eben Grundübungen, dass sie aber auch ein paar Bodyweight-Übungen können, wie zum Beispiel Klimmzüge, Liegestütz. Gerade bei den Klimmzügen finde ich, es ist erstens für viele eine coole Übung, die sehr gut ausschaut. Nicht jeder kann Klimmzüge. Deswegen üben sie es dann vielleicht auch gerne. Da ist so ein bisschen eine Motivation und so. Bei Liegestütz ich finde, das ist auch so basic einfach, dass wenn du fit bist, dass du diese zwei Übungen kannst. Ich bin kein Fan von reinen Bodyweight-Übungen. Das ist irrsinnig schwer für mich als Coach, da die Leute am Ball zu behalten, wenn sie noch nicht so trainiert sind. Deswegen mag ich das Krafttraining in einem Fitnessstudio mit Geräten und freien Gewichten. Ja.
Ja, und wie häufig dann trainieren die Leute so ungefähr?
So im Schnitt 3 bis 4 Mal.
Ja.
Ja.
Und damit können sie dann so ziemlich gute Ergebnisse erwarten und sagen so, hey, ich werde vielleicht nicht so wie ein Athlet aussehen, der auf die Bühne geht, aber ich werde auf jeden Fall so meinen alten Ich um einiges quasi schlagen können.
Also für mich ist ein Minimum 2 Mal, das absolute Minimum. Das ist wirklich für eine Person, die sagt, okay, ich schaffe es einfach nicht häufiger.
Ja.
Sage ich ja, okay, einmal, das kannst du vergessen, ist wie keinmal. 2 Mal gut, können wir noch irgendwie irgendwas machen. Du wirst wahrscheinlich irgendwann ein Plateau haben und wir müssen irgendwas verändern. Entweder musst du länger trainieren oder du musst häufiger trainieren. Mhm. Und 3 Mal ist schon super. 4 Mal ist sehr cool. Alles weitere, ja.
Ist es notwendig, so mehr als das zu trainieren? So 5, 6 Mal?
Ich glaube nicht, nein.
Ja.
Also ich glaube, für Personen, die sich nicht so gut pushen können, die nicht so, also die sehr viel Volumen brauchen, ist es vielleicht notwendiger, wenn sie häufiger gehen, oder für Personen, die nicht still sitzen können. Ich habe eine Klientin, die sagt, sie mental kann sie nicht weniger trainieren. Sie muss ständig im Fitnessstudio irgendwie sein, ja, 4, 5, 6 Mal. Finde ich nicht immer so gut, gerade bei den Personen. Mhm. Aber gut, wenn sie das nicht anders kann, dann passen wir den Trainingsplan auch so an, weil sie kann sich nicht jedes Mal aus dem Leben schießen. Dann wird ihr die Regeneration fehlen. Und ich finde, das hängt dann auch vom Typ ab. Ja? Wenn du so ein Typ bist, der volle Kanne jedes Training durchbeißt und sich stetig verbessern will und steigern will und so weiter, dann kannst du nicht so häufig trainieren.
Ja. Und was ist mit Cardio? Ist es nur so ein Tool, um abzunehmen, oder baust du das auch ein allgemein so?
Ich baue es nicht immer von Anfang an ein. Mhm. Ich fange immer zuerst ohne Cardio an. Und dann schaue ich mir an, wenn wir Fortschritte machen, dann lasse ich es so. Weil, warum? Soll es irgendwer machen, wenn es auch ohne gehen würde. Mhm. Ja? Außer die Person sagt, ich liebe es, ich mag es zu laufen. Und so, okay, dann passt es. Ja? Aber ich baue es nicht extra am Anfang ein und die Person muss es machen. Mhm. Ich schaue es mir immer zuerst an. Wenn wir Fortschritte machen, cool, dann machen wir es ohne. Wenn wir keine Fortschritte machen und wir haben schon einiges andere gemacht, dann baue ich es ein. Aber ich versuche es immer eher locker zu machen. Einzubauen. Mhm. Keine Intervalle, nicht unbedingt laufen, wenn die Person das nicht schon gemacht hat. Mhm. Ja, und dann schaue ich mir das an, wie geht die Person damit um?
Mhm. Aus welchem Grund würdest du dann nicht zum Beispiel eben Joggen einbauen? Weil ich glaube, viele Leute verbinden auch, oder deren ersten Gedanke ist so, hey, ich möchte abnehmen, ich muss mich mehr bewegen, ich gehe laufen.
Mhm, ja, und das ist super, wenn das irgendwer auch gerne macht. Ich kenne Leute, die schalten ab, die laufen extrem viel und lange und das ist toll. Eine Person, die aber noch nie sowas gemacht hat, du musst dir mal die Leute anschauen, wie die joggen. Also manchmal laufen die Leute, wo ich mir denke, Wahnsinn, dass die keine Schmerzen haben, weil die Beine irgendwie so, keine Ahnung. Also weil sie vielleicht auch nicht das Körpergefühl auch so dafür haben. Also auch da ist, finde ich, ein Unterschied, wenn die Person schon fit ist oder auch laufen kann, das ist wie mit Sprünge. Wenn die Leute Sprünge machen, ja, und nicht gescheit landen können und dann umknicken oder so irgendwas, nur weil sie einfach keine Stabilität haben oder so, dann fange ich nicht mit Sprüngen an.
Ja.
Und deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig, auch wenn sie ein bisschen mehr Gewicht haben zum Beispiel. Mhm. Oder auch das mit den Schritten. Meine allerbeste Freundin war sehr stark übergewichtig und hat mit mir und meinen Mädels, also meinen Klientinnen, angefangen abzunehmen. Sie hat knappe 100 Kilo gehabt und wollte von heute auf morgen auf 10.000 Schritte steigern. Sie hat's gemacht und dann hat sie gesagt, ihr tun die Knöchel und die Knie und die Hüfte weh. Und sie musste dann reduzieren, weil sie konnte nicht das Pensum halten mit dem Gewicht. Und ich habe dann Klientinnen, die wiegen 100 Kilo und sie sagen, sie gehen joggen. Deswegen bin ich da so ein bisschen sehr individuell das Ganze, welche Vorgeschichte die haben und so. Deswegen baue ich es nicht immer von vornherein ein.
So Ressourcenmanagement, einfach so zu sehen, wo die Zeit und die Energie reinfließt, damit man die Ergebnisse kreieren kann, was man anstrebt zu haben. Cool, sehr cool. Wir kommen so langsam zum Ende vom Gespräch. Wir haben auch sehr viel von so Vergangenheit gesprochen, deine Erfahrung als Athlet, als Coach. Was kommt als nächstes aber für dich, so persönlich, aber auch so als Coach? Hast du da so Projekte?
Ich bin ziemlich schlecht in sowas. auch so die Frage, so wo siehst du dich in so und so vielen Jahren und so, mache ich gar nicht. Ich habe echt Schwierigkeiten damit. Ich mach zum Beispiel Journaling schon sehr, sehr lange. Also ich habe schon immer Tagebücher geschrieben und so. Das heißt, ich beschäftige schon mich damit, was ich gerne machen möchte oder in welche Richtung es für mich gehen soll. Aber es ist nie irgendwie was ganz Konkretes. War es nie. Es hat sich immer sehr viel ergeben. Es war so zum Beispiel, wenn ich mich daran erinnern kann, so, was willst du beruflich machen? Irgendwas mit Menschen. Also ich wusste, dass ein typischer Bürojob und Zahlen und Listen nicht so mein Ding sind. Ja. Habe ich dann trotzdem gemacht. Ja? Und dann habe ich nur die Bestätigung bekommen, dass es nicht so mein Ding ist. Das heißt, ich habe Schwierigkeiten, mich so klar und deutlich in einigen Jahren zu sehen irgendwo. Deswegen mache ich da so immer so kleinere Steps und denke mir so, ja, okay, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Wie will ich es abschließen? Oder was möchte ich nächstes Jahr um diese Zeit irgendwie machen? Oder möchte ich jetzt irgendwie eine coole, tolle Aktion machen? Zum Beispiel, was ich ja bei der Dragana gesehen habe. Solche Sachen ergeben sich bei mir. Ja? Ich sehe irgendetwas, quatsch mit irgendwem, denke mir, ah, okay, cool. Und dann ergibt sich plötzlich was. Und das war jetzt auch in dem Fall, dass sie mir erzählt hat, dass sie diese Fotoshoot-Challenge mit ihren Klientinnen gemacht hat. Und ich habe mir gedacht, wow, das ist ja voll cool, weil es ist ähnlich wie bei einem Wettkampf, das, was ich gemacht habe mit meinen Leuten. Nur hat es nicht diesen argen Druck und Aspekt mit, man muss super lean werden. Und das macht ja nicht jeder. Ja? Aber so ein Fotoshoot-Ding wird schon wer machen wollen. Ja? Und das fand ich dann so cool. Und dann ist dann so eine Idee und dann denke ich mir, okay, dann wächst das so mit der Zeit und dann denke ich mir, okay, passt, das mache ich. Und so ergibt sich das bei mir. Also das wäre jetzt zum Beispiel ein Ding, was ich für nächstes Jahr vorhabe. Ja, das sind so Sachen, also ich kann ja sonst nicht wirklich viel sagen.
Berlin genießen.
Noch, ja, 2 Wochen circa bin ich noch da.
Ja. Wirst du nochmal auf die Bühne gehen?
Ich weiß noch nicht. Auf der einen Seite würde es mich schon reizen, einfach mich wieder zu challengen, wieder einfach auf der Bühne zu stehen. Das ist schon eine geile Experience gewesen. Das Ganze nochmal durchzumachen, es ist wirklich schwer. Und ich weiß nicht, ob ich es wirklich noch einmal so hinkriege, wie ich schon gesagt habe. Das war ein ganz anderes Setup, das ich hatte. Ja, ich denke schon, dass ich es auch ohne den Leuten hinkriegen würde. Die andere Sache ist, ich hatte damals schon einen großen Support, auch mit meinem Partner, mit meinem damaligen. Und wir haben uns sehr viel auch geholfen, was eben Arbeit oder Sachen einfach zu erledigen, solche Sachen waren. Und das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht und ich bin selbstständig. Es hängt viel, also meine Arbeit hängt ja von mir ab und ich weiß nicht, ob ich Mich ging Ende wirklich, ob ich noch so, ja, ob ich das einfach hinkriege oder ob es das wert ist, ob ich das nochmal machen möchte. Weil das Ding ist, ich bin ja nicht so ambitioniert, das habe ich ja schon gesagt. Also ich renne keiner Pro-Card nach. Ich möchte nicht irgendwie Profi oder zu Olympia oder so irgendwas. Das ist nicht mein Ding. Deswegen dann denke ich mir...
Warum?
Ja.
Ja, cool. Wenn die Leute dann mehr über dich wissen wollen oder so deine Arbeit folgen wollen, wo können sie dich finden?
Am besten auf Instagram. Da sieht man sehr, sehr viel Einblick. Ich habe zwei Seiten, einmal die Bodybuilding- und Wettkampfseite, wo es sehr viel um Posing geht. Es ist Mirella.coach. Und einmal die Seite, die eher so Lifestyle ist, viel Ernährung, Training, wo gar nichts von Bodybuilding vorkommt. Für die Personen, die sagen, das interessiert mich gar nicht. Das ist changeyourlife.team.
Cooler Name. Mit dem Team. Bist du alleine oder hast du ein Team?
Ja, ich habe ein Team. Ja. Ich habe ein paar Mädels, die mir schon seit einigen Jahren sehr viel helfen und jetzt mittlerweile auch im Coaching, im Hintergrund auch Leute, die mir helfen. Genau, das sind auch so, das wären so Sachen oder das waren so Sachen, die ich schon so ein bisschen im Kopf hatte, dass ich da in diese Richtung gehe. Ich wollte nicht auf ewig das alleine alles machen. Ich wollte auch mehr Zeit für mich auch wieder haben, weil wenn man selbstständig ist, dann arbeitet man einfach sehr, sehr, sehr viel.
Genau,
ja, richtig. So, ja. Also das war so mal mein Ziel. Das heißt, ich habe dann nicht so ein klares Bild, sondern ich weiß, okay, ich möchte zum Beispiel mehr Zeit für mich haben oder so. Und dann ergibt sich dann, dass man so in diese Richtung arbeitet, um das zu erreichen.
Schon relativ klar, wenn man das sagt.
Ja.
Also doch ein bisschen so Zukunftsvorstellungsvermögen.
Ja.
Cool. Mirella, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir.
Ich hoffe, dass ihr auch so sehr viel mitnehmen konntet aus dem Gespräch. Es gab auf jeden Fall sehr, sehr coole Perspektiven und Inputs. Und wenn es euch gefallen hat, dann bitte den Podcast folgen, teilen und ein Review lassen. Folgt Mirella auf Instagram und bis bald.